Ihr Lieben, wir fahren heute fort mit unserer Betrachtung des ersten Buches Mose und sind nun in der Josefsgeschichte bei den Träumen Pharaos angelangt. Jetzt fragt ihr euch, wir haben doch Erntedank. Wieso da eine Predigt zum ersten Buch Mose? Aber ihr werdet sehen, dass da ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Denn wir werden heute von 7 solchen Ernten hören, bei denen der Herr seinen ganzen Segen ausgegossen hat. Wir werden aber auch von 7 Ernten hören, bei denen der Herr seine Hand abgezogen hat und wo dann nichts von alledem zu sehen ist. Ich habe die heutige Predigt überschrieben: Pharaos Träume, Gottes Botschaft an einen Heiden. Und ich habe sie in 4 Abschnitte gegliedert. Erstens, Pharaos Träume und Ängste. Zweitens, ein verspätetes Sündengedenken. Drittens, die Stunde Gottes bringt Befreiung. Und viertens, der Rat eines Bevollmächtigten. Doch lasst uns, damit wir einen Überblick gewinnen, zunächst den Text aus Vaters Buch hören. 1. Mose 41, die Verse 1 bis 36. Alvis, du darfst beginnen.
Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren. Da träumte der Pharao, und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön vom Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch, und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao, und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, 7 Ähren mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum.
Ja, Roman.
Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe, und er sandte ihn und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der den Traum des Pharao deuten kann. Da redete der Oberste des Mundschenk den Pharao: Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst zornig über seinen Knecht und gab mich in Gewahrsam in das Haus des obersten Leibwächters, mich und den anders obersten des Bäckers. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht. Ich und er, wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter. Und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume, jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er es uns gedeutet, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt.
Daniel.
Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen, und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist.
Jonathan.
Da redete der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes, und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie im Anfang, und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum, und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, voll und schön. Und siehe, 7 Ähren, dürr, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt. Aber es gibt keinen, der es mir erklärt.
Und Mike.
Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre, so auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen, und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein, und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den 5. vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht.
Danke.
Soweit zunächst Gottes Wort.
Schauen wir uns Pharaos Träume und Ängste an. Wie oft hat Gott jetzt schon in die Geschehnisse um Josef eingegriffen? Und jetzt ist eine Stunde zu einem erneuten Eingreifen gekommen. Seit den letzten berichteten Ereignissen sind 2 Jahre ins Land gegangen. Für Josef waren das 2 leidvolle, mit Übungen und Kämpfen verbundene Jahre. Täglich hat er wohl auf die Erfüllung seiner Bitte gewartet, dass der begnadigte Mundschenk seiner vor dem König gedenken möge. Vergebens. Er wurde vergessen. Doch einer hat auf seinen Knecht herabgeschaut. Josef durfte das Prophetenwort des Propheten Jesaja an sich selbst erfahren, das wir in Jesaja 49, Vers 15 finden. Da heißt es: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen? Ich werde dich niemals vergessen. Gott stehen ja alle Mittel zur Verfügung, 2 Fäden, die das Schicksal Josefs mit den beiden königlichen Beamten verbindet, sind geknüpft. Jetzt werden diese beiden Fäden in geheimnisvoller Weise mit einem dritten Faden verbunden, nämlich mit dem Schicksal des Königs und seines Volkes. Fügung auf Fügung verbindet sich hier. Und es entsteht ein einzigartig schönes Muster, denn der Plan Gottes wird sichtbar. Wir lesen in unserem Text: Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao, und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen auch nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch, und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Und da erwachte der Pharao. Das ist eigenartig. Ich denke, wir können verstehen, dass sich der König verwundert mit der Hand über die Stirn fuhr. Was für ein kurioser Film läuft da vor ihm ab? Das sind ja Merkwürdigkeiten, die im realen Leben keine logische Entsprechung haben. Wir sind ja von Natur aus nicht dafür ausgerüstet, solche Bilder zu verstehen. Doch dem König bleibt nicht viel Zeit zum Überlegen. Erneut fällt der Herrscher am Nil in den Schlaf und Gott beunruhigt ihn noch stärker. Wir lesen in unserem Text: Und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal, und siehe, 7 Ähren wuchsen auf, an einem Halm fett und schön. Und siehe, 7 Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 Ähren, die 7 fetten und vollen Ähren. Und da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Wie kurz und dabei doch tief und eindrucksvoll sind diese Träume. Träume, mit denen Gott in bildhafter Weise seine Absichten kundtut. Seine Gnade veranlasst ihn, um Josefs Willen ein Volk vor dem Hungertod zu bewahren. Und im Hintergrund der Geschehnisse sehen wir, wenn wir aufmerksam sind, noch etwas anderes, nämlich die Güte Gottes, die zur Erhaltung seines Volkes den Retter vorausschickt. Beim Lesen unseres Textes erleben wir die Spannung des Pharao nahezu spürbar mit. Was für eine Aufregung, die fetten Kühe aus dem Wasser steigen zu sehen und zu sehen, wie ihnen die mageren folgen und sie verzehren. Und ebenso das Schauspiel mit den Ähren. Der halb erwachte Mann befindet sich wie in einem Fieber. Zunächst ist da noch ein Aufatmen. Es ist ja nur ein Traum. Doch es überfällt ihn eine starke innere Beunruhigung. Was bedeutet dieser zweifache Traum? Was bedeutet die inhaltliche Wiederholung? Wozu die grundverschiedenen Bilder? Das sind wieder einmal Rätsel, die die Welt nicht lösen kann. Die Sprache Gottes ist dem heidnischen Herrscher verborgen. Er greift wie immer zu seinen Hilfsmitteln. Sachverständige, Traumdeuter werden gerufen. Aber das ist alles vergebens. Die Angst, die Unruhe bleiben. Es heißt in unserem Text, in Vers 8, da war sein Geist voller Unruhe. Er ahnt, dass ein drohendes Unheil heraufzieht. Doch wer hilft, es abzuwenden? Ist nicht auch unsere heutige Zeit von Ratlosigkeit und großer Unruhe gekennzeichnet? Die Regierenden werden von einer ergebnislosen Konferenz zur nächsten gejagt. Große Unsicherheit herrscht unter den Völkern. Die Ratlosigkeit nimmt immer mehr Überhand. Wer soll ihnen den Ausweg zeigen? Die Botschaft Gottes ist ihnen fremd. Ja, selbst seine Existenz wird verneint. Wie kann es da anders sein, als dass sie sich in ihren eigenen Plänen verstricken? Das alles sind Zeichen, die belegen, dass Gott am Werk und tätig ist. Seine Verheißungen und Zusagen an seine Kinder einzulösen. Ja, der Herr kommt bald. Der Herr kommt sehr bald. Zweitens, ein verspätetes Sündengedenken. Unter den vielen Ratgebern, die den unglücklichen Pharao in seiner Not und Ratlosigkeit umgeben, steht einer, der einen Ausweg weiß. Blitzschnell sieht er sich in das Licht Gottes gestellt. Seine Schuld steht in ihrer ganzen Hässlichkeit vor ihm. Der Mundschenk erinnert sich plötzlich an den Mann, der ihn mit dem lebendigen Gott in Verbindung gebracht hat. Die Botschaft dieses Mannes war echt, denn alles ist buchstäblich genau so eingetreten, wie es dieser Mann vorausgesagt hat. Der Beamte wird durch die Träume des Königs an seine eigene Vergangenheit erinnert. Und der hässliche Undank gegen Josef wird ihm von Gott ins Gewissen geschrieben. Und darauf kann nur das Geständnis kommen, Vers 9, ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Diese Worte haben wohl eine doppelte Bedeutung. Zum einen weisen sie auf das Vergehen hin, das er gegen seinen König begangen hat. Das Vergehen, wegen dessen er in Ungnade fiel. Doch im Gefängnis, in der großen Ratlosigkeit, hat er den Propheten Gottes kennengelernt, der ihn nicht nur vor den lebendigen Gott stellte, sondern ihm auch die Sprache seines Traumes erklärte. Wie hat er auf Gottes Anruf reagiert? Seine nächste Verschuldung richtet sich gegen Josef. 2 Jahre lang hat er den Überbringer der beglückenden Botschaft einfach vergessen. Plötzlich klingen in ihm erneut die Worte in den Ohren. Vers 14, Gedenke meiner, in Kapitel 40. Gedenke meiner. Ein inneres Sträuben nützt ihm nichts. Das Bekenntnis der Schuld muss über seine Lippen. Wie weit er unter dem Druck der Unruhe, der Umstände das Handeln Gottes erkennt, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber dieser Bericht hat auch für uns Heutige, eine große Bedeutung. Wir haben schon gesehen, dass unser geliebter Herr bald wiederkommen wird. Und nun will uns die Buße des Mundschenks darauf aufmerksam machen, dass die nahe Wiederkunft Jesu eine praktische Reinigung unseres Glaubenslebens zur Folge haben muss. Lass uns einmal 1. Johannes 3, Vers 3 aufschlagen. 1. Johannes 3, Vers 3. In 1. Johannes 3, Vers 3 heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das ständige aufmerksame Warten auf den Herrn bewahrt uns vor den Befleckungen der Welt. Wer mit redlichem Herzen himmlische Heimatlieder singt, der lebt auch in der rechten Heiligung. Solche Menschen sind bereit, dem Herrn entgegenzugehen. Schlagen wir mal 2. Petrus 1, Verse 10 bis 11 auf. 2. Petrus 1, die Verse 10 bis 11. Da schreibt Petrus, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Josef harrt in dem finsteren Gefängnisloch aus und ist auf das Eingreifen Gottes angewiesen. Gott aber hat Tag und Stunde längst festgelegt. Ihm fehlt es ja nie an Möglichkeiten. Und so kommt auch für seinen Knecht Josef die Stunde der Befreiung und des Triumphes. Allerdings, und das müssen wir uns unbedingt immer wieder selbst klar machen, Gottes Führung ist immer so angelegt, dass der Anfang erst vom Ende her verstanden werden kann. In allen Prüfungen sehen wir zunächst nur die schmerzliche Seite. Und erst im Rückblick wird uns der Sinn und der damit verbundene Segen deutlich. Was uns zunächst als eine völlige Sinnlosigkeit und ein wüstes Durcheinander von dunklen Zufällen erscheint, wird im Hernach als wunderbare Gottesführung und Planung verstanden. Es gibt keine Zufälle. Wir müssen eben dieses lernen. Es geht durch Tod zum Leben. Es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Erniedrigung zur Höhe. Es geht durch Schmach zur Herrlichkeit. Auch Josef kann den Ausgang nicht erahnen. Doch seine Grube ist die Tür zur Herrlichkeit. Seine Knechtschaft ist der Weg zur Herrschaft. Bald werden auch wir das Handeln Gottes besser verstehen und alles, was uns niederdrückt und quält, wird im Himmel zum ewigen Ruhm und Lobpreis Gottes ausschlagen. Denn ohne die kommende Herrlichkeit wären alle Proben, Enttäuschungen, Kämpfe, Anfechtungen und Übungen ganz und gar sinnlos. Deshalb sollten wir Gott dankbar sein, dass er uns durch leicht fassliche Lebensbilder wie die von Abraham, Jakob oder Josef einen wertvollen Anschauungsunterricht erteilt. Dadurch wird uns so manches verständlicher, was uns sonst ganz und gar unerklärlich bliebe. Auch im Tiefgang unseres Lebens dürfen wir noch an einer planvollen Führung unseres Gottes festhalten. Alles, was geschieht, muss uns zum Segen werden. Gottes Bild zeigt uns, dass alle verschlungenen Wege in die Herrlichkeit münden, denn auf uns wartet eine wunderbare Zukunft. Ganz allmählich wird das Ziel für Josef deutlicher, bis die Herrlichkeit und die Herrschaft unverhüllt vor ihm stehen. Wir sehen im Dunkel mancher Lebensverhältnisse das Kampfziel winken, den ersehnten Friedenshafen. Gottes Lebensführung soll uns zeigen, dass der horizontale Querbalken des Kreuzes von Golgatha zur Förderung unseres Glaubenslebens notwendig ist. Im kindlichen Vertrauen dürfen wir unsere ganze Hoffnung auf den gründen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Später dann werden wir mit dankbarem Zurückblicken erkennen, dein Tun, Vater im Himmel, war stets gesegnet, auch wenn es uns hart erschienen ist. Solange Kinder Gottes noch in diesem Tränental pilgern, werden immer wieder neue Lichtblicke die Dunkelheit erleuchten. Die Wolken dunkler Verzweiflung können nie über uns zusammenschlagen, wenn unser Glaube trotz allem an der mächtigen Hand des Herrn festhält. Drittens, die Stunde Gottes bringt Befreiung. Wir lesen in unserem Text, wie der Mundschenk seinem König Bericht erstattet. Vers 12. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm unsere Träume. Da deutete er uns unsere Träume, jedem deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er es uns deutete, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt, ihn hat man gehängt. Merke, wenn die Not am größten ist, ist uns Gott am nächsten. Pharao ist über die Hilflosigkeit seiner Wahrsager erzürnt und enttäuscht. Und dann hört er gespannt dem Bekenntnis seines Mundschenken zu. Der hebräische Knecht ist der Retter in seiner Not. Was zögern wir noch? Der Mann muss her. Auf dem schnellsten Weg, her zu mir. Wir lesen in unserem Text, Vers 14. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Gott denkt an den Vergessenen im Gefängnis. Seine Stunde ist gekommen. Und wenn er handelt, kann ihm niemand wehren. Sein Plan nimmt vor unseren Augen Gestalt an. Mit der Befreiung seines Zeugen verbindet Gott auch die notwendige Hilfe für Pharao und Ägypten. Der Gefangene wird plötzlich zum Gegenstand großer Hektik. Eilends holt man ihn aus dem Gefängnis. Plötzlich geht alles nicht mehr schnell genug. Die Spuren seiner Gefangenschaft werden schnell verwischt. Nichts darf mehr sichtbar sein von dem ihnen angetanen Unrecht. Die Kleider werden gewechselt, Haar und Bart werden ihm geschoren. Und der Prophet Gottes wird achtungsvoll im Palast des Königs empfangen. So wunderbar weiß Gott, seine Diener zu führen. Wer auf seine Hilfe warten kann, der erlebt solche Überraschungen. Im Dialog, im Zwiegespräch stehen sich nun zwei grundverschiedene Welten gegenüber. Glaube und Heidentum, Gottvertrauen und geistliche Blindheit schauen sich ins Auge. Die Sprache des Königs verrät denselben Aberglauben wie zuvor die seiner Beamten. Der Einblick in das Geistliche, in die Sprache Gottes, hängt nicht vom Wissen und von den Fähigkeiten eines Menschen ab. Josef erkennt sogleich die Gefahr, die in den Worten Pharaos auf ihn zukommt, und wehrt sie ab. Josef ist kein Wundertäter, der seine eigene Ehre sucht. Er weist vielmehr auf den hin, der allein Wunder wirken und Rätsel erklären kann. Vor den stellt er den Pharao mit den Worten in Vers 16: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Dieser Hinweis zeugt von rückhaltlosem Vertrauen Josefs und ebenso von großer Demut und Gottesfurcht. Das alles, sein ganzes Verhalten, hat seine Grundlage in der tiefen Gemeinschaft und im verborgenen Umgang mit Gott. Josefs Worte klingen wie ganz selbstverständlich, und die Deutung der Träume verursacht ihm nicht die geringste Schwierigkeit. Er gerät in keinem Augenblick in Verlegenheit. Weil nämlich Gott selbst der Deuter ist. Deshalb braucht sein Knecht nur sein Ohr an dessen Mund zu legen. Dolmetscher, die aus der Gegenwart Gottes kommen, wirken deshalb auch immer glaubwürdig und segensreich. Da sie sich von Gott an ihre Aufgabe gestellt wissen, sind sie auch in ihren Antworten sicher. Josef konnte dem König vorhaltlos bezeugen, dass Gott das Heil des Pharao im Auge habe. Das aber bedeutet gleichzeitig so viel wie, lass ruhig deine Sorgen und Ängste fahren. Sie sind völlig unnütz und nicht hilfreich. Dir, deinem Haus und auch deinem Volk wendet Gott seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu. Nur aus dem Glauben kommen solche Gewissheit, Zuversicht und Überzeugung. Ist in dem jungen Mann Josef wohl eine Ahnung aufgestiegen, dass Gott hier vor der Enthüllung seines Planes steht? Soll nun endlich der nach oben zeigende Senkrechtbalken des Kreuzes sichtbar werden, umgeben mit dem Lichtstrahl der kommenden Herrlichkeit? Wir dürfen es fast annehmen, denn auch für ihn, für Josef, heißt es, das Geheimnis Gottes ist bei den Aufrichtigen. Und wie steht es damit bei uns? Wie sieht es damit bei uns aus? Müssen wir uns im Angesicht der Treue dieses Mannes Josef nicht die Frage stellen, dienen wir als Boten unserem Herrn, die auch imstande sind, solche Gewissheit und Zuversicht auszustrahlen, wenn es gefordert wird? Sind wir ausreichend vertraut mit den Plänen und Absichten Gottes, um auch Antworten geben zu können? Besitzen wir überhaupt noch ein Empfinden für die Not der Menschen, die uns umgeben? Nicht die materielle Not. Kennen wir noch die Ängste und die Hoffnungslosigkeit der Gebundenen, die unsere Hilfe benötigen? Die Liebe des Christus muss uns doch treiben, etwas von der Siegeskraft des Auferstandenen den Menschen aufleuchten zu lassen. Diese Geschichte, die Geschichte Josefs, will uns ermuntern und anspornen, diese wunderbare Botschaft weiterzusagen. Diese unsere Botschaft beinhaltet das gewaltige Geschehen von Golgatha. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Heil und die Rettung liegen für alle bereit. Wohl allen, die sich wie Pharao überzeugen lassen. Und wer sonst soll die Botschaft weitersagen, wenn wir es nicht tun? Wenn wir schweigen, dann bleibt die Welt in Ungewissheit. Wer außer uns soll die Rätsel deuten? Wie sollen sie zum Glauben kommen, wenn wir nicht predigen? Auch die heutige Wissenschaft, die so sehr von sich selbst eingenommen ist, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennt, ist dennoch nicht imstande, die Weisheit Gottes zu begreifen. Selbst viele Theologen stehen hilflos den Offenbarungen Gottes gegenüber. Deshalb sind wir gefordert, eine vollmächtige, von Gott inspirierte Botschaft zu bringen. Als der Pharao Josef seine Träume erzählt, legt er das Hauptgewicht auf die Schilderung der mageren, gefräßigen Kühe. Er weicht dabei von seiner ersten Schilderung ein wenig ab und bezeichnet sie als dürr und sehr hässlich. Er hatte noch nie Kühe gesehen, die so hässlich waren wie diese. Der große Gegensatz zu den fetten und schönen Tieren soll hier besonders betont werden. Damit will Gott hier unsere Aufmerksamkeit auf das schier Unglaubliche denken, auf das schier Unbegreifliche, dass diese schwachen, dürren Tiere die fetten, schönen und starken Kühe verschlingen konnten. Vers 21. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war so hässlich wie am Anfang. Der normale, der natürliche Menschenverstand erkennt in diesem Vorgang nur den größten Widersinn. Die Gesichter Gottes sind eben nichts für den natürlichen menschlichen Verstand. Nur wer durch den Blick des Glaubens erhält, erkennt auch Gottes geebnete Wege. Die gleiche Hervorhebung finden wir auch in der Wiedergabe des Traumes über die Ähren. Hier wird das Wort dürftig oder unfruchtbar eingeführt. Und wieder verschlingen die mageren Ähren die sieben schönen und vollen. Und wie verständlich, dass auch hier wieder alle Menschenweisheit versagt. Aber im Munde dessen, der durch den Heiligen Geist deuten kann, wird das rätselhafte Traumbild so einfach, so leicht verständlich, so deutlich, dass man sogleich die volle Wahrheit erfassen kann. Alles wirkt jetzt so natürlich, so handgreiflich. 7 Jahre wird Überfluss an Getreide sein, dann werden, wie es im Bild geschah, 7 Jahre der Hungersnot alle Getreidevorräte verzehren. Man bedenke, die 7 ist in der Bibel die Zahl der absoluten Vollständigkeit. Bevor er dem Pharao die Träume deutet, stellt Josef den König 2-mal vor den allmächtigen Gott. Vers 25: Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Gottes Mitteilung zwingt also in eine Entscheidung. Er will den König und sein Volk in seine unabänderlichen Ratschlüsse hineinschauen lassen. Das ist aber immer auch mit Verantwortung verbunden. Man kann eine Warnung überhören. Man kann sie auch als übertrieben abwerten. Man kann aber auch die Stimme Gottes darin erkennen und sich beraten und warnen lassen. Pharao erkennt die Träume als Reden Gottes an. Er erkennt und akzeptiert, dass er und sein Volk, dass das ganze Land sich am Rand einer Katastrophe befindet. Und so ist für ihn auch die Deutung Josefs ernst zu nehmen. Vers 32: Und dass der Traum 2-mal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Die Situation ist also überaus ernst. Drohend ballt sich eine große Gefahr über Ägypten zusammen. Aufschieben, zögern oder langes Verhandeln ist da lebensgefährlich. Deshalb muss gehandelt und ein Ausweg gesucht werden. Gott eilt es, daher ist auch für den Menschen höchste Eile geboten. Die Botschaft Gottes erfordert Glauben. Sie stellt den Menschen vor ein Entweder-Oder. Darum nimmt der Glaube den Anruf Gottes sehr ernst und reagiert prompt darauf. Weil die Sache Gottes aber immer auch Eile hat, kann jedes Aufschieben verhängnisvoll sein. Ja, es gibt ein zu spät. So hieß es damals und so heißt es auch jetzt in Hebräer 4, Vers 7: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wer der Stimme Gottes Gehör schenkt, entgeht der bevorstehenden Katastrophe. Das ist eine einfache mathematische Gleichung. Besonders schwer wiegt dabei die Tatsache, dass Gott den Menschen die Wahl überlässt. Er wird niemals jemanden zwingen, seinem Wort zu glauben. Der Mensch kann annehmen oder ablehnen. Beide Möglichkeiten stehen ihm offen. Die Würfel liegen in seiner Hand. Und wie er wählt, so ist sein Los. Wie heißt es doch so schön? Wie man sich bettet, so schläft man. Lasst uns einmal 5. Mose 30, Vers 19 aufschlagen. 5. Mose 30, Vers 19. Das Wort, das Mose einst dem Volk Israel zugerufen hat, gilt dem Grundsatz nach auch heute noch. Mose sagt in Vers 19: Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst. Weil der Pharao der Botschaft Gottes glaubte, rettete er sich und sein gesamtes Volk. Hätte er abgelehnt, dann wäre das der sichere Untergang für alle gewesen. Was bedeutet das denn für uns in unserer heutigen Zeit? Weil Gottes Pläne auch heute noch weitergehen, weil das Widerstreben der Welt gegen Gott ihn nicht aufhalten kann, sind unsere Tage, ist unsere Zeit überaus ernst. Die Gnadenzeit ist fast abgelaufen. Das sehen wir an den Zeichen der Zeit, die Gott uns in seinem Wort vorgeschrieben, vorgeschattet hat. Gericht oder Gnade? Nun sollte jeder schnellstens seine Entscheidung treffen. Erkennbar bedrohlich ziehen sich die Gewitterwolken des bevorstehenden Gerichtes zusammen. Die Weltenuhr des Planes Gottes steht kurz vor Mitternacht. Doch lobt und preist den Herrn. Noch strecken sich die Retterarme Gottes in dem Herrn Jesus Christus jedem bußfertigen Sünder entgegen. Jeder, der bereit ist, darf kommen und sich vor dem gerechten Zorn bergen lassen. Noch immer erschallt auch der Liebesruf vom Kreuz herab. Das tat ich für dich, mein Blut floss für dich. Komm doch und lass dich beschenken. Auch das Volk Gottes, auch wir sind gefordert, den Ernst der Endzeit zu erkennen und zu begreifen, dass wir uns bereits mitten darin befinden. Groß ist die Verantwortung, die auf uns liegt. Wir haben eine vollmächtige Botschaft zu bringen. Jeder von uns ist aufgerufen, das Wort vom Kreuz zu verkündigen. Ja, sicher, das ist ganz gewiss mit Schmach verbunden. Doch darin liegt ja gerade die innere Gottseligkeit. Wir dürfen Schmach leiden für den Namen unseres Herrn. Bedenken wir, Josef stand in Ägypten ganz allein. Und doch nutzte er jede Möglichkeit, seinen Gott zu bezeugen. Ihn wollen wir uns zum Vorbild nehmen und die Verkündigung der Botschaft Jesu bei jeder sich bietenden Gelegenheit Wirklichkeit werden lassen. Denken wir daran. Leben und Tod, Segen und Fluch hängen davon ab. Und schließlich viertens der Rat eines Bevollmächtigten. Der Pharao und seine Minister stehen sprachlos vor der Deutung des Planes Gottes. 7 Jahre Überfluss und 7 Jahre Hungersnot stehen unausweichlich bevor. An der Deutung der Träume kann es keinen Zweifel geben. Am Hof des ägyptischen Königs herrscht Ratlosigkeit. Was nun? Was soll geschehen? Der Retter in der Not, der hebräische Mann, weiß Rat. Und kennt auch den rettenden Ausweg. Die Weisheit von oben, die Weisheit von Gott erfüllt sein Herz. In göttlicher Vollmacht trifft er seine Anordnungen und so wird die Katastrophe umgangen. Wir lesen Vers 33 bis 36. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den 5. vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Diese Botschaft ist einleuchtend klar und einfach. Das rätselhafte Wort Gottes wird durch die Deutung begreiflich, verständlich, handhabbar. Es wird von allen als Warnsignal verstanden und am wichtigsten, es wird geglaubt. Bei Gott ist die Sache fest beschlossen und er eilt mit der Ausführung. Darum gibt es keinen anderen Weg mehr als das kindliche Vertrauen auf Gottes Hilfe. Glauben heißt, sich bedingungslos unter sein Wort zu stellen. Und Gott hat dem König durch Josef Gericht und Gnade vorlegen lassen. Gnade, das ist der Überfluss. Und Gericht, das ist die Hungersnot. Wer zur Gnade Zuflucht nimmt, den kann das Gericht nimmermehr erreichen. Die Hilfe Gottes ist immer größer als jede Gefahr. Damit aber niemand so töricht ist, die angebotene Rettung auszuschlagen, weist er auch auf die schweren Folgen hin. Darum folgt auf den kurzen Vers, siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen, der gesteigerte Hinweis auf die folgende Hungersnot. Es werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen. Aller Überfluss wird vergessen sein. Die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Man wird nicht mehr von dem Überfluss im Land erkennen. Diese Hungersnot wird sehr schwer sein. Deshalb jetzt noch einmal der Aufruf an uns Heutige. Wer Gottes Angebot überhört, wer es nicht beachtet oder ablehnt. Wer keine Gnade will, wählt das Gericht. Wer meint, sich selbst vor Gott rechtfertigen zu können, schreibt auch sich selbst das Urteil des ewigen Todes. Gewogen und zu leicht befunden. Die Boten Gottes sind auch heute mehr denn je gerufen, sich Weisung und Einblick in die Zeit aus dem Wort Gottes zu holen. Damit die Zeichen der Zeit denen gedeutet werden, die die Sprache Gottes nicht verstehen. Menschen bilden sich Spezialisten heran, die für sie die Arbeit des Denkens und womöglich auch noch die des Handelns erledigen sollen. Das sind dann zum Beispiel Theologen. Wie gut ist es da, dass Gott keine Fachleute ausbildet, sondern jedem Glaubenden den Heiligen Geist gibt, der allein in die ganze Wahrheit leitet. Ich bin zutiefst überzeugt, jeder biblisch Glaubende weiß mehr über die Realität Gottes zu sagen als der beste und gefeiertste Theologe. In dieser Kraft des Heiligen Geistes weist Josef dem Pharao, seinem Volk und der ganzen Welt, auch der heutigen, den Weg zur Rettung, der zeitlichen und der ewigen. Wo finden wir heute noch solche geistgesalbten Knechte, die uns die vollmächtige Botschaft Gottes bringen? Das Wort Gottes besitzt erneuernde Kraft. Durch die Beachtung seines Wortes wurden damals ganz Ägypten und alle umliegenden Völker vor dem Verderben gerettet. Am Nil entstand durch dieses Wort große Aktivität. Verordnungen über Sparmaßnahmen wurden erlassen. Notgesetze und ein 7-Jahres-Plan. Wie wäre das heute bei uns abgelaufen? Hätten da nicht viele darauf bestanden, den Überfluss jetzt genießen zu wollen und später über die Hungersnot nachzudenken? Hätten nicht allzu viele in Zweifel gezogen, dass sie überhaupt eintritt? Es wurde die Abgabe des 5. angeordnet. Ja, ihr versteht richtig, nicht des 10., sondern des 10. Der Pharao ließ überall Getreidesilos bauen, um von dem Überfluss für die bevorstehende Notzeit Getreide zu lagern. Alles das war göttliche Vorsorge. Von Menschen durchgeführt, die glaubten. Am gegenteiligen Verhalten der heutigen können wir erkennen, wie weit sich die Menschen in Wirklichkeit von Gott, von ihrem Schöpfer entfernt haben, der ihnen nach wie vor den Fluch und den Segen vorlegt. Sie aber, unsere heutigen Menschen, haben sich angebliche Fachleute engagiert, die Grundfragen für sie beantworten sollen, anstatt selbst zu denken. Aber wenn Gott durch seinen Geist den Menschen aus seiner Bequemlichkeit aufschreckt, ihn aus seiner selbstgewählten Wohlfühlzone ruft, dann brechen Erweckungen durch, dann ist es vorbei mit der Sorglosigkeit. Große Umwälzungen entstehen stets auf geistlichem Gebiet. Gott rettet, aber nicht durch menschliche Kraft, sondern durch seinen Geist. Kein Mensch kann Gottes Werk hindern und seine Arbeit wird nicht ruhen, bis sein ewiger Plan vollendet ist. Josef hat dem Pharao also in göttlicher Weisheit einen Rettungsplan vor Augen gestellt, der alles beinhaltet, was zur Rettung des Volkes notwendig ist. Nun ist es an der Zeit, einen Chef für die Ausführung zu ernennen. So eine Aussicht würde bei uns heute alle möglichen selbsternannten Fachleute, Glücksritter, Scharlatane und Spielernaturen auf den Plan rufen. Und ihr könnt gewiss sein, der Mann, der es zu den geringsten Kosten für alle und mit dem wenigsten Aufwand zu bewerkstelligen verspricht, bekommt am Ende den Auftrag. Sogar dann, wenn er offensichtlich der mit der geringsten Ahnung von der Materie ist. Ganz anders aber hier. Wir lesen Verse 37 bis 40. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haupt sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Aber das ist eine neue Geschichte Gottes. Und darüber wird uns Stefan Weinbach am nächsten Sonntag mehr sagen. Lasst uns miteinander beten. Papa, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort alles, aber auch wirklich alles an die Hand gegeben hast, um in diesem Leben der Prüfungen zu bestehen und den Weg zu finden, den du für den Menschen vorgezeichnet hast. Wir loben und preisen dich, dass du deinen geliebten Sohn, unseren Herrn und Heiland, unseren König und Gott Jesus Christus, herabgesandt hast, hinein in deine Schöpfung, um alles zu vollbringen, was notwendig ist, um den Riss, der durch die Sünde zwischen dir und uns entstanden ist, zu überbrücken. Wir danken dir, weil wir auch nicht mehr tun können, denn alles, was wir sind und haben, kommt sowieso von dir. Wir danken dir und loben und preisen dich und beten dich an und wollen dies in Ewigkeit tun. Amen.